Also der größte Irrglaube ist tatsächlich, dass es um Mülltrennung und Umweltschutz vor allen Dingen geht. Und das ist nur ein ganz kleiner Aspekt. Und da spielt die soziale und die ökonomische Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle. Das wird aber oft verkannt. Und
wir haben gar keine Abbrecherquote mehr. Wir nehmen alle mit, weil wir lernen, dass alle Stärken und eben auch die Schwächen haben und wir damit umgehen können und darüber sprechen müssen auch. Alle wissen, dass sie sich einbringen können und das ist dann auch toll zu sehen.
Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft, dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer.
Die heutige Podcast-Folge hat im Fokus wieder die berufliche Bildung, vor allem hier mit dem Aspekt Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung. Ganz spezielles Projekt und ein Programm, das wir heute mal mit diskutieren und aufgreifen wollen, besprechen wollen, als gutes Beispiel zeigen wollen. Und darum freue ich mich auch ganz besonders, dass ich heute zwei Gäste habe, die auch extra hier ins schöne Würzburg gekommen sind, die das Projekt mal vorstellen. Das geht nämlich um BBNE und BBNE Lobby und ein Unternehmer, der ganz konkret auch dieses Projekt umsetzt in spezifischen einzelnen Formen. Und was wir eben besprechen wollen, ist tatsächlich, welchen Nutzen man durch so ein Projekt haben kann, was man sich von abschauen kann und warum das überhaupt grundsätzlich Sinn macht, so ein Projekt aufzusetzen. Und deshalb erstmal Nicole und Tim, danke, dass ihr im Podcast dabei seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schließe ich mich an.
Ich würde erstmal vorschlagen, um so ein kleines Warm-up zu machen, dass ihr vielleicht mal kurz zwei Sätze sagt, wer ihr seid, was ihr macht. Ich habe schon gesagt, Tim ist Unternehmer, aber ich würde, Nicole, gerne mit dir beginnen. Natürlich, du sagst einfach mal zu deinem Background und was du heute machst, auch in der Stiftung. Dass man da so ein Gefühl bekommt.
Ja, also mein Name ist Nicole, genau. Ich habe ganz klassisch mit einer Ausbildung angefangen, habe dann sehr lange an einem außerschulischen Lernort gearbeitet, also ein BNE-Lernstandort, wo Nachhaltigkeit auch schon eine Rolle gespielt hat. Habe dort Bildungsangebote koordiniert und mitentwickelt, bin daraus heraus in die Selbstständigkeit gegangen, habe mich da dann damit beschäftigt, außerschulische Lernorte zu beraten in der Entwicklung ihrer eigenen Konzepte und bin von dort jetzt im Prinzip in die Deutsche Klimastiftung gekommen, wo ich das Projekt BBNE Lobby begleite. Das Projekt verfolgt das Ziel, BBNE, also Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung, in der Ausbildung stärker zu verankern. Und das kommt insofern ganz gut zusammen, weil ich auch als Ausbilderin gearbeitet habe, relativ viele Jahre, und da gemerkt habe, dass mir das eine Herzensangelegenheit mit dieser Zielgruppe zu arbeiten ist. Und weil man so ganz unmittelbar merkt, welche Auswirkungen es hat, wenn man wertschätzend und auf Augenhöhe mit diesen jungen Menschen umgeht und ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln und eben aus sich selbst heraus zu wachsen. Und das kann ich jetzt ganz gut in diesem Projekt kombinieren und ja.
Drum sitzt du jetzt hier.
Genau, drum sitze ich jetzt hier.
Ja, cool. Ne? Was wir ja machen wollen, ist tatsächlich auch so ein bisschen Transparenz zu schaffen, Breite zu schaffen, das Projekt eben noch bekannter zu machen, auch in Regionen, wo es noch gar nicht so aktiv aktuell läuft. Mhm. Aber vielleicht, du hast die Klimastiftung angesprochen, vielleicht kannst du mal zwei Sätze zur Klimastiftung sagen, weil ich glaube, nicht unbedingt jedem ist bekannt, dass es die gibt und was dahinter steckt.
Also die Deutsche Klimastiftung wurde 2009 gegründet, hat ihren Sitz in Bremen und arbeitet in verschiedenen Projekten. Zum einen geht es um Klimaflucht, um Klimagerechtigkeit und eben auch um berufliche Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Genau, dann machen wir mal weiter, Tim. Ich habe schon gesagt, Unternehmer, du bist aber auch Prüfer oder du bist in Landesfachausschüssen auch in der beruflichen Bildung. Ich hatte ja selber auch im Vorgespräch euch schon erzählt, dass gerade das Thema auch berufliche Bildung allgemein mir auch am Herzen liegt. Ich darf hier zum einen an der Uni ein bisschen unterrichten und in der beruflichen Bildung hatte ich 7 Jahre die Abteilung Berufsausbildung in der IHK geleitet. Daher diese ganzen Verbindungen mit den Unternehmen, mit den Prüfungsausschüssen, mit den Landesfachausschüssen kennenlernen dürfen. Und ich finde tatsächlich, was du sagst, Herzensangelegenheit, ist wirklich so. Ja, das ist eine Zielgruppe und eine Gruppe von Leuten und von Akteuren, die eine ganz hohe Leidenschaft mitbringt für Bildung, für die jungen Leute. Und deshalb kann ich das nur unterstützen und brenne selbst auch immer noch dafür. Aber Tim, du kannst vielleicht mal so ein paar Einblicke geben durch deine Brille. Was machst du gerade beruflich? Also wo arbeitest du? Und welchen Bezug hast du auch zu der beruflichen Bildung noch durch deine Arbeit?
Also ich habe erstmal selber auch ganz klassisch eine Berufsausbildung gemacht zum Hotelfachmann. Bin da auch total stolz drauf, weil viele aus meinem Jahrgang damals unbedingt studieren mussten. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe dann später noch eine Hotelfachschule in Heidelberg gemacht, habe 9 Betriebe hinter mir im In- und Ausland und bin dann seit 2010 Hoteldirektor am Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven. Und da haben wir natürlich immer wieder die Herausforderung gehabt, dass wir junge Menschen in die Ausbildung bekommen und eben auch diesen Übergang von dem Schul- und Familienleben in das Berufsleben. Da haben wir eine relativ hohe Abbrecherquote früher gehabt, weil man aus einem anderen Denken herauskam, bis wir festgestellt haben, dass wir uns einfach verändern müssen, dass wir zuhören müssen, dass wir andere Wege gehen müssen. Und da haben wir uns dann vor über 13 Jahren auf den Weg gemacht und festgestellt, dass wir ungerne heutzutage in Buchstaben bei Generationen sprechen, sondern dass wir uns individuell jeden Einzelnen angucken müssen. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und das müssen wir einfach fördern und fordern. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und das geht ja auch um Sinnhaftigkeit und all diese Themen. Ja, und da haben wir uns, weil der Druck auch da war, dass wir uns bewegen müssen. Ja, also oft kommt man ja erst ins Handeln, wenn der Druck da ist. Proaktiv ist natürlich immer ein bisschen besser. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht, genau.
Der Druck hat sich ja im Grunde auch die Jahre über dann immer weiter aufgebaut. Ich meine, über die Jahre hin ist es ja tatsächlich immer noch schwerer geworden, auch junge Leute zu bekommen, die auch vor allem dann nachhaltig ans Unternehmen zu binden. Sind wir schon beim Nachhaltigkeitsthema. Aber um da vielleicht mal einzusteigen, ich glaube, was man so mitbekommt, ist, dass viele Unternehmen schon so ein bisschen zusammenzucken, wenn es um Nachhaltigkeit geht und in welcher Form auch immer und dann noch in der Ausbildung auch noch, um Gottes Willen, was soll denn das jetzt heißen? Und man lässt zum Teil, also schiebt es gern so ein bisschen, glaube ich, dann weg, weil man sagt, eigentlich stehen bei uns erstmal ganz oben andere Bullet Points. Aber ich glaube, es wird verkannt, dass hinter dem Aspekt der Nachhaltigkeit eben noch ganz andere Facetten auch stehen, ja. Und den wenigsten sind auch die verschiedensten einzelnen Nachhaltigkeitskategorien auch bekannt. Aber vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen auch so mit diesen, ja, wie soll ich es was sagen, dem Irrglauben aufräumen, dass dieses Nachhaltigkeitsthema auch in der Ausbildung und in der Bildung eigentlich nur darum geht, dass es nette Pflanzen gibt und dass alles grün ist, sondern dass eigentlich da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Vielleicht könnt ihr mal einfach so zwei Einblicke, ich meine, aus der Ausbildungsbrille vielleicht jetzt erstmal, bevor wir ins BBNE-Thema reingehen, nochmal so geben.
Nicole. Also der größte Irrglaube ist tatsächlich, dass es um Mülltrennung und Umweltschutz vor allen Dingen geht. Und das ist nur ein ganz kleiner Aspekt und da spielt die soziale und die ökonomische Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle. Das wird aber oft verkannt. Und dadurch, dass man es so ökologisch so auf diesen Umweltaspekt bezieht, fehlt oft der eigene Bezug dazu. Also wenn ich ein Maurerunternehmen habe, warum hat das dann, also was interessiert mich dann die Umwelt vielleicht? Dass aber jeder wirklich mit seinem Bereich einen Bezug dazu hat, wird erst deutlich, wenn man das Ganze mal auffächert und sieht, was alles dazugehört. Und ich glaube, das ist einer der größten Irrtümer, dass man glaubt, dass es sehr eingeschränkt ist. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass es ganz oft immer noch als Zusatzthema gesehen wird. Also dass es nicht als Teil von dem Ganzen erkannt ist, sondern immer als etwas, was obendrauf kommt. Und das ist meiner Meinung nach eine Fehleinschätzung.
Ja, schließe ich mich an. Es ist ein unglaublich komplexes Thema. Als wir angefangen haben, war uns bewusst, wenn wir das einmal anfangen, dass wir da auch aus der Nummer, sag ich mal, nicht mehr rauskommen. Und ich bin froh, dass wir dran geblieben sind, weil das so unglaublich viel Spaß machen kann auch. Und das wird auch oft verkannt, dass es einfach ein cooles Tool ist in alle Bereiche hinein. Es ist, wie gesagt, sehr komplex. Gleichzeitig ist ein großer Irrtum, dass immer alle sagen, das ist gerade schon angesprochen worden, dass es immer viel Geld kostet und teuer ist und deshalb macht man es nicht oder dass es zeitintensiv ist. Das sehe ich auch komplett anders. Da kommen wir nachher vielleicht noch zu. Und dann ist es ein Thema, wo ich einfach ganz, ganz viele beteiligen kann. Und nur weil ich vielleicht Chef bin, kann ich ja nicht sagen, ich weiß immer alles, sondern ich habe da die Generation, die einfach viel weiter sind. Also ich kann nicht sagen, ich weiß das, das, was ich sage, stimmt, mehr brauchen wir nicht, sondern da kommen ganz viele Ideen aus der Belegschaft und eben auch von den Auszubildenden. Und da kann ich mich ja nicht verschließen und sagen, das ignorieren wir. Das funktioniert nicht mehr.
Ja. Wir kommen gleich noch drauf, weil du hast das jetzt gerade angesprochen, das wird so als Add-on und noch on top irgendwie oft wahrgenommen. Ich glaube, ein Vorteil ist tatsächlich, dass es jetzt in die Berufsbilder, in die Standardberufsbilder auch inkludiert ist. Also sobald ein Beruf neu geordnet wird, dass die Experten wissen, um was es da, glaube ich, geht, aber kann man immer sagen, so, wenn es ein Update gibt vom Beruf, ja, dann ist jetzt immer verpflichtend, dass eben genau dieser Baustein mit in das neue Berufsbild reinkommt. Also die Pflichtbestandteile von so einer Ausbildung. Ja, und damit ist es damit auch wirklich fest verankert und aufgenommen. Und damit sieht man auch, das gehört einfach wirklich auch dazu. Kommen noch ein paar Digitalisierungsthemen auch jetzt mit rein. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich notwendig. Und vor allem, weil man sehen kann, dass man wunderbar alles miteinander verbindet und es mehr ist als nur, wie du es richtig gesagt hast, nur die Mülltrennung. Lass uns mal nochmal starten, vielleicht ganz kurz mit dem BBNE-Konzept, weil das ist ja so ein bisschen auch der Startpunkt, sage ich mal, von heute. wie kriegt man es tatsächlich verankert in die berufliche Bildung, die Nachhaltigkeitsaspekte. Standardberufsbildposition ist ein Thema, aber es gibt natürlich da noch eine ganze Menge Aspekte, weitere Punkte, wie man es wirklich auch in die Praxis dann bekommt. Weil auch nur, weil es auf dem Papier irgendwo steht, ist es noch lange nicht umgesetzt irgendwo. Willst du mal starten?
Genau, also die Standardberufsbildposition ist so, gibt die Regularien dazu vor, in denen steht, du sollst es tun und steht auch drin, was du tun sollst. Wir wissen jetzt aber auch aus der Arbeit aus dem BBNE-Lobbyprojekt heraus, dass die wirklich allermeisten Unternehmen und Ausbilder keine Ahnung davon haben, noch nie davon gehört haben. Und selbst wenn sie davon gehört haben, haben sie keine Idee, wie sie es umsetzen sollen. Und ich glaube, es ist auch schwierig, da die Brücke zu bauen zwischen dem, was da drin steht, was sehr abstrakt ist, was ja auch über alle Branchen hinweg funktionieren muss, und das auf sein eigenes Handeln dann zu übertragen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und ich verstehe, dass man da Schwierigkeiten hat. Ich glaube, es ist gut, da mal einen Schritt zurückzugehen und auf das Gesamte zu gucken, weil es geht bei diesem BBNE-Konzept eben nicht darum, Nachhaltigkeit zu leben in einem Unternehmen, sondern zu wissen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge. Ob ich weiß, wir setzen nachhaltige Maßnahmen um. Zum Beispiel achten wir darauf, wo wir unser Papier beziehen und ob das faire Lieferbedingungen sind oder Produktionsbedingungen und so weiter. Oder ob ich die Chance bekomme, mir selbst darüber Gedanken zu machen, welche Aspekte spielen eigentlich eine Rolle, um diesen Lieferprozess nachhaltiger zu machen. Und ich kann eine Anweisung zum Beispiel ausführen, indem ich weiß, wir beziehen unser Papier, unser Umweltpapier immer von diesem Lieferanten, weil der ist irgendwie nachhaltig. Das machen wir einfach so. Dann kann ich es machen und dann handle ich nachhaltig. Das ist aber nicht BBNE, das ist nicht Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung, sondern das ist nur Nachhaltigkeit. Um da BBNE draus zu machen, muss ich die Möglichkeit bekommen, darüber nachzudenken, zu reflektieren, was da bis passiert, integriert werden in Entscheidungen, die Möglichkeit zu bekommen, selbst Entscheidungen zu treffen, selbst Fehler zu machen, und darum geht es eigentlich, Kompetenzen aufzubauen, die es mir ermöglichen, in anderen Situationen kluge Entscheidungen zu treffen, die funktionieren, oder eben auch aus dem eigenen Scheitern zu lernen, was funktioniert nicht. Und das bezieht sich auf den Konsum von irgendwelchen Materialien, die wir im Unternehmen verbrauchen, aber auch darauf, wie wir miteinander umgehen im Unternehmen. Also es bezieht sich darauf, gehen wir so miteinander um, dass die Mitarbeitenden bleiben wollen, dass sie Lust haben, sich im Unternehmen zu entwickeln und ihre Ressourcen reinzugeben und sich zu engagieren. Und das ist, glaube ich, das große Potenzial überhaupt bei dieser Idee von BBNE, dass man die Mitarbeitenden mitnimmt und ihnen die Möglichkeit gibt, wirklich ein ganz wichtiger Teil der Entwicklung zu werden.
Mhm. Wo man ja auch schon bei dem Thema Nachhaltigkeit einen Aspekt hat, dass man eben die Leute relativ lang ans Unternehmen bindet. Also genau. Arbeit und Bildung sind ja auch Nachhaltigkeitsfacetten so und nachhaltig auch verankert. Also da kriegt man schon mal ein gutes Gefühl für, ja. Die Frage ist tatsächlich, jetzt hat man so eine Art Konzept. Und du hast ja gesagt, oftmals ist es aber den Ausbilderinnen, Ausbildern, aber auch den Unternehmensvertretern oftmals gar nicht so bekannt, dass es sowas gibt.
Genau.
Und ich glaube, deshalb ist insbesondere auch BBNE-Lobby dann da, um das in die Breite und in die Praxis zu tragen. Vielleicht kannst du da mal noch mal kurz ansetzen, erklären, wie ihr das macht, mit welchen Maßnahmen, weil ich verstehe schon, dass es, na klar, wichtig ist, die Inhalte auch den jungen Leuten zu vermitteln, aber das allein reicht ja nicht. Du brauchst ja auch dann die Inhalte bei den Ausbildern, bei den Firmenlenkern, in der Politik, eigentlich überall, ja.
Ganz genau. Und unsere Idee war tatsächlich, über die Firmenlenker, über die Gatekeeper zu gehen, ganz am Anfang, also die Idee war, wenn wir da oben ansetzen und dann Überzeugung schaffen, dann schaffen wir es natürlich auch, es durch das Unternehmen durchzutragen. Und dann haben wir ernüchternd festgestellt, funktioniert nicht. Da gehen die Türen überhaupt nicht auf, nicht bei dieser Zielgruppe und nicht bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und BBNE ist sowieso zu abstrakt, um da überhaupt irgendwen mit zu erreichen. Und wir haben in dem Projekt relativ viel Zeit damit verbracht, mit verschiedenen Vertretern aus Unternehmen zu sprechen, um rauszukriegen, was sind so Türöffner-Themen zum Beispiel oder was sind Hemmschwellen, warum funktionieren diese Themen nicht, warum kommt ihr nicht ins Handeln, was sind eure Hürden eigentlich und eure Bedürfnisse. Und darauf aufbauend haben wir dann unsere Formate entwickelt oder weiterentwickelt, mit denen wir jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Einstieg überhaupt erstmal in das Thema zu finden. Und dafür haben wir ganz unterschiedliche Formate, die auch einen unterschiedlichen Anspruch haben. Also das kleinste und niedrigschwelligste ist unser Weitergedacht. Das ist ein Online-Format, mit dem wir einmal im Monat für eine Stunde einen Experten in so einen Online-Talk sozusagen holen, der einen Impuls reingibt. Dieser Impuls kann aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, aus der sozialen Nachhaltigkeit, aus der ökologischen. Das ist relativ egal, weil es gibt immer den Bezug zu BBNE. und dann mit den Teilnehmenden die Möglichkeit zu nutzen, darüber zu diskutieren. Also was funktioniert daran? Wie kann ich es selbst in meine Praxis übertragen? Was für Bedenken habe ich? Und wie können andere mir vielleicht Hinweise geben, damit umzugehen? Das funktioniert sehr gut und wird angenommen und ist so ein erster Einstieg, um überhaupt eine Idee davon zu kriegen, was bedeutet das eigentlich und welchen Vorteil kann ich vielleicht auch dadurch haben. Das Zweite, was wir machen, ist ein Workshop mit Unternehmen, das ist die Visionsschmiede. Das ist ein 4-stündiger Workshop, mit dem wir in Unternehmen reingehen und mit einer gemischten Gruppe arbeiten, im Idealfall aus verschiedenen Abteilungen, die an der Ausbildung beteiligt sind. Normalerweise ist es ja so, Azubis, die wandern so von Abteilung zu Abteilung und ganz viele sind beteiligt. Nicht alle haben dann den Ausbilderschein, nicht alle sind wirklich Ausbilder, aber sie gehören eben zum ausbildenden Personal. Und die mal alle an einen Tisch zu holen, vielleicht auch sogar Auszubildende mit dazu, weil diese Perspektive oft vergessen wird, dass die ja auch eine Meinung haben und die nicht unwichtig ist. Wie du ja auch sagtest, Tim, man muss denen auch zuhören, weil die kommen mit ihrer ganz eigenen Lebensrealität und die sollten wir nicht vernachlässigen. Und da gehen wir so vor, dass wir erstmal den Blick dafür ermöglichen, was es eigentlich schon gibt. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, guck mal, so könnt ihr es machen, so müsst ihr es machen, so wäre es richtig. Sondern wir halten im Prinzip nur den Spiegel hoch und sagen, guck mal, das macht ihr alles schon. Das macht ihr alles in der sozialen Nachhaltigkeit, in der ökonomischen, in der ökologischen. Und es geht erstmal so ein ganz großer Aha-Moment durch die Gruppe in der Regel. Weil es ist da so viel mehr, als eigentlich gedacht wurde. Und dann kommen die so in den Austausch. Und ich habe noch dies und ich habe noch das. Und plötzlich ist da so eine Pinnwand voll mit Karten. Und alle sind ziemlich happy, weil es eben schon so viel gibt. Und dann kommen wir und sagen, ja, aber BBNE, wo ist eigentlich BBNE drin? Und erzählen kurz, wie jetzt aus dem einen das andere werden kann, eben indem man diese Situation nutzt oder diese Maßnahmen nutzt, um Lernanlässe zu schaffen. Und dann ist das Ganze erstmal wieder so ein bisschen ernüchtert, weil, wir sind zwar total nachhaltig, haben uns gerade gefreut, weil wir so viel haben, aber das Ganze so wirklich als BBNE verankert haben wir nicht. Und dann helfen wir, eigene Ideen zu entwickeln, wie man BBNE umsetzen kann mit ganz kleinen, niedrigschwelligen Maßnahmen. Und auch da kommt dann wieder ganz viel in Bewegung. Da entsteht super viel Motivation, weil eben deutlich wird, wir brauchen nicht erst das große Konzept. Wir müssen nicht das ganze Unternehmen irgendwie umkrempeln oder eine neue Geschäftsidee entwickeln, alles nicht. Sondern es kann im Tagesablauf in der ganz normalen Ausbildungspraxis mit integriert werden. Mhm. Und das entsteht dort ganz schön.
Mhm. Also ich merke schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Du hast ein paar gerade Bemerkungen losgesetzt. Da muss man jetzt sofort eigentlich einhaken. Und da, super, dass jetzt auch eben Tim direkt mit dabei ist. Das Erste ist natürlich, du hast von vielen Herausforderungen und Hürden am Anfang gesprochen. Würde mich natürlich interessieren, auf welche Hürden seid ihr am Anfang gestoßen? Weil ihr macht es jetzt ja schon seit einigen Jahren, auch viele verschiedene Maßnahmen. Was waren so erste Hemmnisse, Probleme auch vielleicht mit anderen Akteuren? Ich meine, dass ihr davon begeistert war, dass du da ein großes Commitment hattest, ist ja relativ klar, weil du schon seit vielen Jahren dahinter steckst. Aber du wirst bestimmt gemerkt haben, die ziehen nicht alle so mit, wie ich so ziehe.
Das ist richtig.
Ja? Vielleicht kannst du mal da einsteigen, bevor wir dann zu den Punkten kommen, wie es jetzt ja auch Nicole gerade gesagt hat. Was sind denn so die kleinen ersten Schritte, die dann auch wirklich einen voranbringen und man merkt, jetzt erziele ich erste Erfolge?
Ich musste gerade so schmunzeln, weil Nicole so viele Sachen gesagt hat, die jetzt gerade nochmal hier bei mir durch den Kopf laufen, wie das alles damals gelaufen ist. Im Endeffekt ist es damals bei uns so gelaufen, dass wir aus unterschiedlichen Richtungen uns das angeguckt haben. Einmal ging es darum, dass wir als Hotel in Bremerhaven Geschichten erzählen müssen. Wir brauchten ein Thema dazu. Dann gab es das Thema, dass wir mit der Klimaschutzagentur des Landes Bremen mit Energiekonsens einer Schulklasse einen Handschlag versprochen hatten, dass wir eine Klimaschutzmaßnahme umsetzen. Und die haben gesagt, wir kommen nach einem Jahr vorbei und werden dann kontrollieren, ob wir das gemacht haben. Und da haben wir eine Unterschrift und diesen Handschlag geleistet. Damit waren wir in einer Verpflichtung schon mal. Da muss ich sagen, aus dem privaten Bereich bin ich 2011 Vater geworden. Das ist auch nochmal so ein Thema, zu überlegen, wie will man eigentlich seinen Kindern diese Welt hinterlassen oder was tun wir da eigentlich den ganzen Tag? Und so kamen dann irgendwie mehrere Sachen zusammen und dann haben wir uns ein bisschen auf den Weg gemacht und da haben wir erstmal gelernt, dass es aus der Hierarchie, wenn wir noch in einer starren, heute nicht mehr in einer starren Hierarchie unterwegs sind, muss das von oben auch kommen, es muss vorgelebt werden. Es bringt nichts, wenn ich sage, ich mache es nicht und die Abteilungsleiter, von denen erwarte ich das, das wird nie funktionieren. Und wir haben gelernt, so aus der Erfahrung heraus, wenn man heutzutage etwas überstülpt, dann wird das meistens nicht langfristig hängen bleiben, sondern wir haben geschaut, und das war das erste Mal bei dem Thema Nachhaltigkeit, dass wir es aus der Mitarbeiterstruktur von unten in das Team hineingebracht haben und ich in der Direktion mit meiner Kollegin zusammen immer die Letzten waren, wenn es am Ende darum ging, vielleicht noch was zu sagen. Das heißt, die Mitarbeiter haben, Beispiel, wir haben, heute würde ich es nicht mehr machen oder wir brauchen das heute nicht mehr, ein Green Team gebildet. Dass Mitarbeiter aus allen Abteilungen zusammenkommen, in dem Moment auf Augenhöhe sind, sich über Themen austauschen, etwas vorbereiten und am Ende dann sagen, das würden wir gerne tun. Und dann ist es erst an uns in die Direktion getragen worden. Davon haben wir ganz, ganz viele Sachen umgesetzt. Aber auch zu lernen, das abzugeben, anderen das Vertrauen zu geben, anderen die Sinnhaftigkeit zu geben, den anderen, wenn etwas nicht funktioniert, vielleicht auch mal ein Nein geben. Wenn man das gut erklärt, dann funktioniert das auch. Und so haben wir uns da langsam rangetastet. Und im Endeffekt haben wir dann aber gemerkt, dass wir das, was Nicole gerade sagte, viele kleine Sachen gemacht haben, gar nicht tief eingebunden. Und da haben wir uns dann doch nochmal Hilfe geholt und haben uns da nochmal extern auch beraten lassen. Also wir haben uns für eine Green Transformation beworben im Land Bremen, haben dort damals den Zuschlag bekommen und sind ein Jahr lang dann eben in dem Bereich von einem Transformationsprozess begleitet worden. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Ich habe in der Vorbereitung lesen können, dass ihr wahrscheinlich viele kleine Bausteine auch dabei, aber fast über 500 Maßnahmen schon irgendwie umgesetzt habt in diesem Kontext.
Genau.
Vielleicht kannst du uns einfach noch so mal ein bisschen ein paar kleine Sachen sagen. Du hast jetzt schon ein paar angedeutet. Aber dass man wirklich ein Gefühl bekommt, eigentlich, wenn man sich ein bisschen damit befasst und es wirklich auch ernst meint, so wie du es gerade gesagt hast, von allen Seiten, von oben nach unten und von unten nach oben, kann man wirklich was machen und kann nahezu jeder was machen. Du hast es vorhin auch angedeutet. Ich glaube, da spielt die Größe wirklich nur eine Nebenrolle. Eher ist das Commitment die Frage, ja.
Genau. Also wir haben ganz am Anfang uns Zertifizierungsbögen schicken lassen von Zertifizierern zum Thema Nachhaltigkeit und sind die Fragen dann mal durchgegangen, ob wir das leisten können oder was steht da eigentlich. Und da haben wir die ganz einfachen Sachen, die leider heute, ich würde heute ungern über die Glühbirne sprechen, über den Perlator in der Dusche. Das war vor 13 Jahren war das aber ein Riesenthema. Zu überlegen, wann läuft eine Heizung? Zu überlegen, warum müssen uns Zulieferer jeden Tag anfahren? Kann man nicht Bestellvorgänge so verändern, dass die nur zweimal die Woche kommen? Um dann zu lernen, dass die dann weniger Sprit verbrauchen, um vielleicht nach Bremerhaven zu kommen und allem. Dann haben wir Mitarbeitern im administrativen Bereich ganz fest vorgegeben, dass sie nur noch im Jahr oder insgesamt nur noch 10 Ordner im Büro stehen haben dürfen. Das fanden die alle cool. Und dann fingen sie alle an zu digitalisieren oder haben dann mal gemerkt, was man so alles die letzten Jahre weggesammelt hat und abgeheftet hat. Ja. Oder Auszubildende, ganz toll, weil die nämlich durch die Abteilungen gehen bei uns, können die nämlich die Ideen von einer Abteilung immer in die andere Abteilung tragen. Und wenn wir früher eine Checkliste hatten, da wurde die ausgedruckt, da wurde die abgeheftet, am nächsten Tag gab es die nächste. Und da haben die das einlaminiert, haben sich einen coolen Stift besorgt, haben das angekreuzt, haben das abends abgewischt für die nächste Schicht und die nächste Liste für den nächsten Morgen. Und dann haben die gesagt, ey, was ihr am Front Office macht, das können wir doch kopieren ins Housekeeping auch. Und so geht das dann durchs Haus. Und dann finden die sich wieder, dass man ihnen zuhört und dass die Ideen da sind und dass man sie umsetzt. Und ich sage, nee, machen wir nicht so, haben wir nie so gemacht. Und am Ende ist es dann, wie gesagt, auch ein betriebswirtschaftliches Thema dann.
Eben. Absolut,
ja. Dass mich dann weniger Papier bestellen über das ganze Jahr.
Ja. Das zum einen, ja. Und ich meine, was du jetzt ja gerade schon ansprichst, ist tatsächlich auch ein gewisses Engagement auch bei den Auszubildenden, dass man irgendwie da entwickelt. Und du hast ja am Anfang angesprochen, das ist auch in vielen Bereichen noch ein Thema, dass man die Ausbildungsverhältnisse einfach so stabil wie möglich hält, weil ihr investiert ja auch unheimlich viel in die Ausbildung. Deshalb will man ja als Betrieb wirklich, und das ist so schwer, welche zu bekommen. Und dann ist es ja nur das oberste Ziel, wirklich die auch eben so durch den ganzen Ausbildungsprozess bestmöglich durchzubringen und danach auch zu halten. Ja. Aber habt ihr da was festgestellt, dass ihr da, sagen wir mal, auch mit diesem Engagement, mit diesen neuen Ansätzen, vor allem auch mit den Nachhaltigkeitsaspekten, die ja doch bei der, auch wenn man jetzt nicht über Generationen mit Buchstaben sprechen will, schon merkt, dass es der jungen Generation schon aber wichtig ist. Ja.
Ja, das ist jetzt so eine Zeitabfolge, die ich im Kopf habe. Ja. Und da muss ich sagen, dass vor Corona bis Ende Corona das Thema absolut aktuell war. Also wenn wir ein Vorstellungsgespräch hatten für einen Auszubildenden, dann konnten die uns genau sagen, dass wir die Bienenstöcke haben, dass wir uns um die SDGs kümmern, dass wir da kommen wir ja nochmal drauf, ein Training anbieten, individuelles Training für die Auszubildenden anbieten. Das wussten die alles. Früher ist man gefragt worden, wie viel Zimmer hat ein Haus, wie viele Betten. Das Thema gibt es bei uns gar nicht mehr. Also die kommen ganz, ganz explizit mit den Gedanken, was wir da alles tun und möchten am Ende des Tages ein Teil davon sein und möchten sich eben einbringen können. Und deshalb hat sich das für uns extrem geändert. Also wir haben Wir haben eine ganz tolle Übernahmequote, die liegt bei weit über von 95%. Wir haben gar keine Abbrecherquote mehr. Wir nehmen alle mit, weil wir lernen, dass alle, wie gesagt, Stärken und eben auch die Schwächen haben und wir damit umgehen können und darüber sprechen müssen auch. Alle wissen, dass sie sich einbringen können. Und das ist dann auch toll zu sehen, wenn junge Menschen in einem Betrieb über diese 2,5, 3 Jahre in einer Ausbildung dann auch so wachsen. Ne? Also man sieht, wie die am ersten Tag da waren, vielleicht wie schüchtern manchmal und am Ende dann sehr selbstbewusst und auch gut mit Informationen und guten Tools an der Hand eben auch ins Arbeitsleben schicken können. Ja. Und natürlich gibt es immer diesen Gedanken zu sagen, wir bilden die aus, jetzt habe ich so viel investiert, ich möchte die auch behalten, ne? Aber ich muss ja auch lernen zu sagen, wir nehmen Geld in die Hand, wir bilden euch gut aus und ihr dürft auch daraus in die Welt gehen und ihr seid gut gewappnet, sowohl persönlich gestärkt als auch eben fachlich gut unterwegs.
Was ja eigentlich auch gerade jetzt in eurer Branche durchaus auch mal üblich ist, dass man durchaus auch mal andere Stationen noch sich anguckt. Aber ja, natürlich,
Stück weit ist das toll, manchmal möchte ich das gar nicht.
Ja, kann ich auch. Aber ich meine, vielleicht gibt es ja auch gute Beispiele, kannst du vielleicht auch nochmal berichten, wo du dann Leute auch mal losgeschickt hast und die dann die Welt teilweise sehen und dann sagen, Mensch, aber da oben, da habe ich gelernt, hat mit meiner Kultur irgendwie total gut zusammengepasst und kommt auch wieder zurück. Ne? Das ist auch so ein Punkt vielleicht.
Also erstmal gehen unsere Auszubildenden immer sehr motiviert in die Berufsschule, weil die wissen, was sie bei uns im Betrieb haben. Und dann wissen wir auch, dass viele Auszubildende aus anderen Betrieben vielleicht oft ein bisschen neidisch sind. Und wir diese Themen, die wir haben, auch schon vor 13 Jahren in die Berufsschule gebracht haben. Also das Thema Nachhaltigkeit gab es in der Berufsschule schon bei uns, weil unsere Auszubildenden das immer im Unterricht dann auch mit angeteasert haben, das ein oder andere. Und das war ja auch ganz toll zu sehen. Oder wenn wir Mitarbeiter haben, die heute in andere Betriebe gehen, die melden sich dann immer und sagen, boah, die machen hier noch gar nichts. Ne? Also die machen noch gar keine Mülltrennung, wo wir denken, warum eigentlich nicht? Und das ist dann ganz toll für die zu sehen, dass manche vergessen auch, was sie an uns haben, ne? Das kommt auch mit dazu und sehen dann draußen erst nochmal, wie es denn woanders wirklich ist. Aber wir haben viele, die wirklich mit diesem Thema dann auch danach, ob Azubi oder festangestellt, die dann mit diesem Thema auch immer nach draußen gehen und das auch weiter vermitteln. Ja.
Also, ich würde dazu gerne noch was ergänzen. Zu der Frage, ob das überhaupt ein Thema ist für die Generation, die jetzt gerade vielleicht mit der Berufsausbildung startet oder ganz jung im Berufsleben drin ist. Ich glaube, ganz oft können die das gar nicht so benennen, dass sie sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, oder sie benennen es so, aber wissen gar nicht, was sie genau damit meinen, weil auch die dann vielleicht ganz oft auf diesen Umweltaspekt eingehen. Aber wenn man ihnen mal genau zuhört, dann sind so Sachen wie, wir gehen fair miteinander um, es gibt eine gute Arbeitskultur hier bei uns und solche Dinge, die ist bei allen eigentlich durchgehend total wichtig und von Bedeutung, auch bei der Auswahl des Unternehmens. Nicht alle haben natürlich die Möglichkeit zu wählen, aber diejenigen, die Chance haben und die sich dann auch mehrere Unternehmen angucken, für die ist das ganz zentral, solche Sachen. Also, dass sie eine Sinnhaftigkeit in ihrem Tun erkennen und die Möglichkeit bekommen zu erfahren, welchen Wert sie auch haben für die Gesellschaft. Und das sind ja auch alles Dinge, die in diese Nachhaltigkeitskiste mit reinspielen. Und ich glaube, auch wenn sie es nicht alle so benennen können, ist es fast allen total wichtig.
Ja. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es auch ein bisschen nachgelassen hat in den letzten Jahren nochmal das Thema, dass es sehr inflationär ist. Der Begriff, glaube ich, ist für viele ein bisschen nicht abgedroschen, aber...
Doch, abgedroschen.
Ja?
Ja.
Okay.
Ich glaube schon, ziemlich abgedroschen. Also ich glaube, da springt niemand mehr auf dieses Pferd so richtig im Moment, weil es so viele andere Themen gibt. Aber wenn man es ein bisschen anders verpackt und zugänglicher macht, wenn man vielleicht anders Bilder herstellt mit dem, was man dazu erzählt, dann ist es eher möglich, da die Türen aufzumachen und die Begeisterung zu erwecken.
Was ihr ja eigentlich auch ganz konkret mit dem Projekt versucht. Ne? Also ihr wollt eben zeigen, dass es eben mehr ist als nur auch irgendwas, was auf dem Papier steht, sondern was wirklich auch in Unternehmen gelebt wird. Und deshalb, glaube ich, freue ich mich jetzt schon auf den kleinen Blog, der jetzt so kommt. Also das ist ja mit das Herzstück auch, insbesondere eurer Kooperation, auch im Rahmen der Verbundausbildung, wo ihr ganz konkret versucht, eben im Verbund mit Unternehmen diese Themen in die Ausbildung zu integrieren. Ne? Vielleicht könnt ihr einfach mal zu dem Verbundprojekt Mehr Zukunft einfach ein bisschen was erzählen. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen hier in Bayern was von lernen.
Ja, eigentlich geht es darum, dass wir irgendwann gemerkt haben, dass der Schuh drückt, was Auszubildende betrifft. Und dass wir eine Idee haben. Und es gab vor vielen Jahren schon eine Idee, die konnten wir aber nicht so richtig umsetzen, weil man dann schon dafür die richtigen Partner auch braucht. Und jetzt haben wir vor ein paar Jahren einfach 2, 3 Kollegen gefunden, auch aus der Hotellerie natürlich, Und wir haben gesagt, wir würden gerne ganz mutig versuchen, einen Verbund zu machen. Ich weiß, dass die Industrie- und Handelskammer das auch im Land Bremen immer gefördert hat. Im Endeffekt ist es auch keine mega neue Idee oder Erfindung, sondern es geht wieder nur darum, sich das einmal anzugucken, mutig zu sein, dann auch ins Handeln kommen und dann auch langfristig an sowas dran zu bleiben. Und da haben wir das ausgearbeitet, haben das juristisch alles geklärt und haben dann gesagt, alle Auszubildenden, die in Zukunft in einem der Betriebe anfangen, sollen die Chance bekommen, innerhalb ihrer 2,5-3 Jahre Ausbildung noch einen anderen Betrieb zu sehen. Das heißt, mittlerweile ist es so fest verankert bei uns, dass alle Auszubildenden in ein weiteres 4-Sterne-Hotel gehen. Die haben den Schwerpunkt dort auf Fine Dining. Dann haben wir noch ein Boardinghaus dabei mit einer riesen Hafenmarina mit, ich glaube, 200-300 Liegeplätzen für Schiffe. Und dann haben wir bei uns im Haus eben diesen USP des Konferenzcenters. Und so können junge Menschen im Endeffekt in ihrer Ausbildung erstmal in ihrem Leitbetrieb machen. Und dann haben sie die Chance, eben jedes Lehrjahr nochmal in die anderen Betriebe zu gehen, um etwas anderes zu sehen. Das war ein Teil davon. Und der andere Teil, der ist uns ganz wichtig, weil wir seit 13 Jahren unsere Auszubildenden supervisorisch begleiten lassen, weil wir eben gemerkt haben, dass dieser Übergang Familie und Schule in den Beruf sehr, sehr schwierig ist. Und früher haben alle gesagt haben, oh, die sind alle doof, die können das alle nicht. Wir lassen es innerhalb der Probezeit dann auch auslaufen. Und wir haben gesagt, das können wir uns erstmal gar nicht erlauben. Und zweitens glauben wir an alle, die da sind, dass sie einfach auch ganz viel können. Und haben uns dann zwei Trainerinnen gesucht, die uns jetzt seit 13 Jahren in diesem Smile-Training begleiten. Das heißt, das ist kein festes Training, wo es feste Bausteine gibt, sondern es geht darum, dass junge Menschen zusammenkommen und dann über ihre Herausforderungen sprechen. Da geht es um Biografiearbeit, da geht es um Konfliktmanagement, Verantwortungsübernahme, Entscheidungen, Fehlerkultur, das könnte man da alles besprechen. Das sind so Hauptüberschriften, aber im Endeffekt entwickelt sich das Training durch die Bedürfnisse und wie ein Auszubildender vielleicht gerade in dieses Training kommt und sagt, ey, mir ist gestern was ganz Blödes passiert, mich hat ein Gast beschimpft, ich komme damit nicht klar, können wir das in der Gruppe besprechen. Und dann geht es um Konfliktmanagement und dann wird sich das angeguckt. Und das machen wir ein Jahr. Da gibt es dann immer eine Hauptsession und alle 2 Monate später gibt es immer eine Reflexionssession. Das wird auch mit Kamera dann aufgenommen und dann wird das analysiert und dann wird denen einfach in ihrer, ja, es gibt Persönlichkeitsentwicklung am Ende des Tages, dass man die gut stärkt, in der Dienstleistung eben einen guten Job zu machen, für sich selber was Gutes tut. Und das ist am Ende November, Dezember gibt es dann eine Abschlusspräsentation und da müssen dann alle Auszubildenden das, was sie in den 12 Monaten gelernt haben, nochmal präsentieren. Vor vielleicht Eltern, Abteilungsleitern, Arbeitskollegen, Freunden. Das ist immer hochemotional und das ist so toll zu sehen, wie die sich dann da auch öffnen und sagen, ich war früher vielleicht nicht so mutig, vor Leuten zu sprechen, heute schaffe ich das. Ne? Da haben wir vielleicht einige, die Perfektionismus ist ja auch so ein Thema, könnte man wahrscheinlich auch einen Podcast drüber machen, ne? Über Perfektionismus, dass die dann sagen, ich setze mich so unter Druck, wie können wir das in den Griff bekommen? Also das sind alles ganz, ganz viele Themen, die da dann besprochen werden. Und dieses Smile-Training haben wir auch übertragen auf die anderen Häuser und haben gesagt, in Zukunft werden alle Auszubildenden aus allen 3 Hotels in diesem Smile-Training dann teilnehmen. Und auch da müssen wir lernen, das ist so eine Mindset-Veränderung, für mich auch zu sagen, wir haben uns da was über viele Jahre hart erarbeitet und wir müssen lernen beim Thema Nachhaltigkeit auch, ja, bereit sein, dass dieses Wissen teilen eben auch abzugeben an andere. Also nicht zu sagen, das ist meins und das habe ich mir erarbeitet, das gehört alles mir. Nee, beim Thema Nachhaltigkeit, wenn man da so in das Netzwerk und in die Community geht, dann sind die immer alle bereit gewesen, auch alles zu teilen. Und das tun wir auch. Und da bin ich auch sehr froh drum. Mhm.
Nicole, wie ist das? Gerade so ein tolles Beispiel. Wirkt das auch als Multiplikator, sage ich mal, und spielt euch nochmal stärker in die Karten, wo ihr dann auch genau zeigen könnt, Mensch, sowas ist ein Best Practice, das könnt ihr auch oder können andere auch, um das wirklich noch stärker in die Breite zu tragen?
Ja, unbedingt. Und wir haben auch ganz gezielt in dem Projekt nach solchen Best Practices, Good Practices gesucht und Botschafter auch gesucht. Und Tim ist deswegen auch ein Botschafter des Projektes, weil das ja auch motiviert, wenn man sieht, bei anderen hat es funktioniert, was haben die gemacht. Und gerade in diesem Projekt, was du jetzt gerade erzählt hast, Tim, also die Verbundausbildung, das SMILE-Projekt, da sind so viele Aspekte von nachhaltig, also von BBNE drin. Diese Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel. Also bei BBNE geht es ja nicht darum, Fachwissen zu vermitteln, sondern es geht ja darum, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die in der Lage ist, in der immer komplexer werdenden Welt zu bestehen und in der immer komplexer werdenden Arbeitswelt auch Lösungen für sich selbst und für das eigene Unternehmen zu finden. Oder eben, was du gerade sagtest, weg von diesem Konkurrenzdenken hin zur Kooperation. Das sind ja ganz wesentliche Elemente und da spielt das eine große Rolle zu zeigen, schau mal, da hat es jemand gewagt und hat es ausprobiert und das sind die Ergebnisse und die sind positiv und die lassen sich vielleicht sogar in Zahlen messen, wenn du jetzt sagst, ihr habt keine Abbrecherquote mehr, ihr habt eine hohe Übernahmequote, das sind ja alles Sachen, die Geld kosten, also eine Ausbildung, die abgebrochen wird, ein Bewerbungsprozess, der neu gestartet werden muss, ein Mitarbeiter, der neu angelernt werden muss, das sind ja Kosten, über die man sich vielleicht im ersten Moment keine Gedanken macht und zu wissen, das fällt jetzt gerade nicht an, weil wir haben das auf so stabile Füße gestellt, dass die Menschen auch bleiben wollen, dass sie sich verbunden fühlen und dass sie sich als Teil des Ganzen sehen, das ist super wertvoll, um eben auch zu sagen, wir sparen am Ende Geld damit, weil sie dann auch Lust haben, sich einzubringen, zum Beispiel in so ein Hotel.
Spätestens an der Stelle kommen BWL und Nachhaltigkeit ja schon ganz deutlich zusammen.
Ganz,
ja?
zusammen.
Ja, und auch, ich finde auch ein Stück Marketing, weil wir da was tun, auch für die Stadt am Ende des Tages. Wir gucken, dass wir haben ja eh die Schwierigkeit, dass viele junge Leute Bremerhaven eben auch verlassen. Aber vielleicht kann man über neue Ideen auch gucken, dass man junge Leute in der Stadt hält. Und wenn ich sie bei mir im Hotel nicht halte, dann muss ich fähig sein, es ihm zu gönnen, dass er woanders hingeht. Und wenn er bei uns die Ausbildung gemacht hat und sagt, ey, das ist mir doch zu groß, ich will noch mal was anderes sehen und dann zu einem der Kollegen geht, dann ist das doch super im Endeffekt für alle Beteiligten.
Und vielleicht kommt dann jemand von den Kollegen zu euch ins Haus, weil das genau die richtige Passigkeit dann hat.
Ja, ich meine, das ist ja so der Punkt, wo ich weiß, bei der Verbundausbildung gibt es natürlich bei Unternehmen manchmal auch ein paar Vorbehalte, weil man sagt, Mensch, das machen wir jetzt hier zusammen, aber dann schicke ich den zum Kollegen und auf einmal ist er dann nach der Ausbildung weg. So, und dann habe ich den ausgebildet, die Ängste. Aber ich denke, gerade in einem Kreis, wie du jetzt sprichst, das sowas muss man halt im Vorfeld auch klären miteinander und muss da einfach auch fair miteinander sein. Weil wenn das nicht passiert, dann kann man es halt auch nicht zusammen machen. Ne? Also.
Es gab ja erst das Thema Datenschutz und das Thema Datenschutz war gar nicht das Thema, sondern es ging eher darum, welchen Führungsstil die einzelnen Direktoren in ihren Häusern haben. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Auszubildenden in einen anderen Betrieb schicke und wir haben da, wie gesagt, einen diktatorischen Führungsstil, dann wird der vielleicht nicht wiederkommen. Und deshalb haben wir auf der Direktionsebene eben auch diese Supervision gemacht und machen sie teilweise, um zu gucken, was machen die jungen Leute denn da für Aufgaben oder welche Herausforderungen. Und die haben wir doch auf unserer Ebene genauso. Es wäre ja schon wieder überheblich, wenn ich sage, wir bräuchten das alles nicht. Wir sind da alle, nur weil wir den Titel haben, sind wir alle. Das stimmt ja alles gar nicht. Ja.
Jetzt habe ich auch gelesen, dass es ein Teil auch im Projekt ist, dass die Azubis auch mal komplett im Grunde das Hotel managen und wuppen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist da auch daraus entstanden, weil der Christian von Rumer, der Direktor aus dem Liberty, der hat das vor wie vielen Jahren in seiner Ausbildung schon gemacht. Dann haben wir im Endeffekt eine Sache, die schon gemacht worden ist, ein bisschen neu aufpoliert. Mehr ist das manchmal nicht. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden oder sich Tage an den Kopf zerbrechen, dass man jetzt irgendwas krampfhaft irgendwie braucht. Und dann haben wir das umgestrickt und haben gesagt, dann lass uns doch mit allen Azubis aus allen drei Häusern jedes Jahr ein Hotel machen. Und so haben in diesem Jahr alle Auszubildenden, das waren 23, glaube ich, haben bei uns das morgens um 7 den Schlüssel übergeben bekommen und haben das dann bis nachts gemacht, ja. Und mit allen Höhen und Tiefen, das gehört ja dazu, ne? Und da geht es ja auch so ein bisschen, man sieht das bei den Abteilungsleitern, es gibt Kontrollverluste dann manchmal, ne? Dass die Abteilungsleiter sagen, ah nee, das geht aber nicht, das können wir nicht machen. Und was ist denn mit unser Stammgast morgen und hier und da? Dass wir lernen müssen, da zurückzutreten und zu sagen, wir vertrauen den Auszubildenden, es dürfen Fehler passieren. Auch der Gast, finde ich, darf kommuniziert bekommen, dass wir heute das machen mit den Auszubildenden. Und Gesellschaft muss, glaube ich, auch lernen und zu sehen, dass wir junge Menschen einfach fördern und fordern müssen und dass wir ihnen die Chance geben müssen. Und das hat super geklappt. Natürlich hat sich jemand krank gemeldet an dem Tag und dann regen sich alle auf. Dann denke ich, ey, das ist unser Daily Business hier jeden Tag. Und jetzt sind die Azubis unter sich und sagen, ey, wieso hat ein Auszubildender XY sich heute krank gemeldet? Dann denke ich, ja, jetzt seht ihr mal, wie das ist jeden Tag. Man kann mit denen den ganzen Tag darüber sprechen. Das ist alles schön und gut, aber die müssen das selber erleben. Und dann waren die natürlich alle erstmal wie so ein Hühnerhaufen halbe Stunde lang und mussten das neu koordinieren. Und dann fing der eine an, ja, dann mache ich heute eine Doppelschicht. Wo wir dachten, okay, das ist eigentlich nicht das, was wir wollten, aber ihr seht mal, wie das dann ist. Und dann haben die das ganz toll hinbekommen. Ja. Die haben ja auch dann einen Direktor, der wird dann auch gewählt von den Auszubildenden, wer dann den Hut auf hat, mit allem, was dazu gehört. Dann haben wir ein Sales- und Marketing-Team und die haben ganz, ganz, ganz toll das gemacht.
Ja, cool. Also ich meine, das spricht schon natürlich auch viel für eure Unternehmenskultur, ne? Also viel Verantwortung, die man da auch abgibt, ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, die man auch lernt über so ein Projekt. Also das ist schon spannend. Ist das sowas, sind das auch Werte, die ihr tatsächlich so in euer Leitbild oder in eure Kultur selbst fest verankert habt? Gibt es da was wie so ein Leitbild bei euch, ein Wertekorsett?
Also es gibt was bei den Atlantik-Hotels, genau, und das ist aber dann für uns jetzt nicht verschriftlich nochmal, aber wir haben für uns schon...
Spiegelt's im Grunde, ja.
Genau.
Ja.
Sachen, also sind alle beteiligt am Ende in diesem Prozess. Mhm. Und das muss auch jeder lernen, sich da einzubringen. Also ich kann ja auch nicht immer nur Kritik vielleicht äußern, sondern man ist ja immer ein Teil des Ganzen dann auch. Man kann ja immer selber dafür sorgen, wie das dann am Ende auch aussieht.
Ja.
Und das müssen die lernen. Ja, genau.
Also ich finde, also gerade diese Beispiele finde ich total toll. Gibt es hier zum Teil auch regional, also kennt man vielleicht vom Namen, den Bernhard Reis heißt ja auch Sternekoch, der war medial schon ziemlich präsent, der war sogar mal der Koch der deutschen Fußball-Frauennationalmannschaft und der ist extrem engagiert hier auch für Ausbildung und für junge Menschen und der hat es im Grunde auch gemacht, oder macht es immer noch regelmäßig, dass seine Auszubildenden im Grunde mal einen ganzen Abend die Küche machen, ja. Also dann wird dann im Sterne-Restaurant kochen die Azubis und die sind gut, ja. Also und da passiert genauso mal, passiert auch mal was, aber auf der anderen Seite, ich habe da noch nie mitbekommen, dass sich jemand beschwert hat. Im Gegenteil, wird sehr, sehr gut angenommen. Und gerade dieses Vertrauen fördert wiederum dann auch die jungen Menschen und bindet die dann auch ans Unternehmen. Also ja, also von daher, diese Beispiele finde ich einfach richtig stark. Von daher, ein Aspekt, den wir vielleicht nochmal am Ende so ein bisschen nochmal rausheben sollten, der mir schon wichtig ist, ist tatsächlich und euch ja auch, das haben wir jetzt mehrfach festgestellt, dass es eben diese Verbindung ist zwischen dem betriebswirtschaftlichen und zwischen den Nachhaltigkeitsaspekten. Jetzt haben wir ja an verschiedensten Stellen das schon gesehen. Ich würde fast sagen, wir fassen es nochmal so ein bisschen zusammen, dass man eben mitbekommt, auch als Unternehmen, das vielleicht jetzt hier so zuhört oder Ausbilder oder Bildungsverantwortlicher, dass es eben nicht nice to have sein muss oder ein Add-on, ein Zusatz, eine Last, die noch mit reingeworfen wird, sondern eben was wirklich funktioniert, was die Bindungsrate ans Unternehmen stärkt, was auch die Attraktivität des Unternehmens stärkt, bis hin zu ja auch für die Region Leuchtturmprojekt sein kann. Fasst es doch mal noch so ein bisschen mal zusammen, dass man eben diese Ängste, die ja oft da sind, und die kann ich auch verstehen, weil viel auf die Ausbilderinnen und Ausbilder heute zukommt, die ja auch viel Erziehungsaufgaben übernehmen müssen und wirklich stark gefordert sind, um das so ein bisschen einfach mal wegzunehmen und dann zu sagen, Mensch, es passt da wirklich eigentlich, die Puzzleteile passen echt ineinander, ja. Macht doch vielleicht nochmal so ein kleines Summary, ja.
Also ich glaube, der Schritt ist gar nicht so groß, der gemacht werden muss. Und ich glaube auch, dass solche Positivbeispiele aus der Praxis da ungemein viel leisten können, um Mut zu machen, selbst was in die Hand zu nehmen und selbst was auszuprobieren. Und wenn es darum geht, ins Handeln zu bringen, glaube ich, ist es ganz gut, sich vor Augen zu führen, dass man eben nicht das ganz Große erst denken muss, sondern dass man sich überlegen kann, was ist vielleicht der nächste kleine Schritt, den ich tun kann. Oftmals ist es ja so, dass man schauen muss, wo ist mein Wirkungskreis eigentlich, auf welche Bereiche kann ich überhaupt Einfluss nehmen. Aber in diesem Bereich dann auch aktiv zu werden und sich, da ist, glaube ich, immer der erste Schritt, sich mal Gedanken zu machen und vielleicht die Auszubildenden auch einzubinden, denn die haben durchaus auch eine Meinung, die haben durchaus gute Ideen. Und wenn man sich überlegt, warum man das machen sollte, glaube ich auch ganz stark, dass das Unternehmen einer der größten Gewinner ist, wenn sie das Ganze umsetzen. Weil welches Unternehmen möchte nicht Mitarbeitende haben, die selbst mitdenken, die irgendwie reflektierte Entscheidungen treffen, die kommunikationsfähig sind und all solche Kompetenzen mitbringen, die eben entstehen, wenn man BBNE in den Alltag irgendwie übernimmt. Ich glaube, da kann ein Unternehmen nur gewinnen und nicht verlieren. Und selbst wenn es vielleicht mal eine Minute länger dauert, etwas gar nicht zu erklären, sondern gemeinsam zu besprechen, warum Dinge so sind. Weil das ist ja auch immer ganz wesentlich, nicht zu sagen, wie es ist, sondern auch warum es so ist und wie es anders sein könnte. Und das einfach mal zu wagen, da ist der Gewinn, glaube ich, für ein Unternehmen riesengroß, wenn man sich traut und wenn man die Mitarbeitenden, die Auszubildenden die Möglichkeit gibt, selbst so zu wachsen innerlich, dass sie eben ganz viel ins Unternehmen dann auch reinbringen können. Ich glaube, sie werden unglaublich viel wertvoller, als wenn man ihnen nicht diese Möglichkeit gibt.
Ja, aber ich meine, es braucht tatsächlich dieses Mindset auch auf der obersten Führungsebene, also wirklich beim Chef, der einfach sagt, ja, zum einen ist mir das vom Thema wichtig, ich weiß aber auch, es passt zusammen, ja. Also es ist, hilft uns auch als Marke, es hilft uns, die Leute zu binden und ist damit gleichzeitig auch noch für die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in Anführungszeichen ein Benefit.
Da würde ich ganz kurz, ja, darf ich ganz kurz da direkt noch was zu sagen. Klar, es ist total von Vorteil, wenn von ganz oben da ein Commitment entsteht und die alle mitgehen und sagen, das ist super. Das ist aber ganz oft nicht der Fall, weil es da eben doch andere Themen gibt und andere Herausforderungen. Und da anzusetzen, lässt das Ganze oft scheitern, bevor es anfangen konnte. Und deswegen sage ich, einfach in den eigenen Wirkungskreis gucken und da vielleicht anfangen. Und wenn es erste Ergebnisse gibt, vielleicht mit den Ergebnissen mal losgehen und zeigen, schau mal, das sind die Ergebnisse, das kann die Veränderung irgendwie sein. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das umzudrehen. Nicht immer zu gucken, wir müssen oben ansetzen, uns nach unten durchdrücken, sondern können wir vielleicht von unten das Ganze auch ins Unternehmen reinwachsen lassen.
Es braucht halt beides, ja.
Es braucht beides, aber es ist eben nicht die Voraussetzung, dass es von oben irgendwie erstmal akzeptiert und mitgegangen wird. Mhm. Wäre meine Botschaft auch ganz unbedingt.
Es wird schwieriger dann, glaube ich, wenn ganz oben nicht mitgemacht wird oder wenn man das nicht bereit ist. Ja. Ja. Aber sonst bin ich voll dabei zu sagen, der Rest muss aus der Mitte, aus der Belegschaft kommen. Ja.
Was sind so bei euch die nächsten Schritte? Also sowohl jetzt, sage ich mal, im Hotel als auch für euch im Projekt. So ein Projekt hat ja meistens eine begrenzte Laufzeit. Ihr habt viele spannende Sachen aufgebaut, die ihr sicherlich weitertragen wollt, weitermachen wollt. Einerseits eben, wie geht es im Projekt weiter und was macht ihr, was plant ihr so noch als nächstes? Willst du mal starten?
Also unsere erste Projektphase lief jetzt bis zum 30.05. und wir haben das große Glück, dass wir die Möglichkeit bekommen, 2 Jahre weiterzumachen. Das haben wir jetzt vor wenigen Tagen erfahren und sind sehr, sehr happy darüber, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem, was wir da gesät haben, sozusagen auch noch weiterzuarbeiten und den Ertrag dann vielleicht auch noch mehr zu ernten. Und wir haben uns dafür natürlich genau angeguckt, was haben wir bisher getan, was hat wie funktioniert, welche Wirkung konnten wir erzielen und versuchen jetzt, das Beste rüberzunehmen in die zweite Förderphase und das, was wir gelernt haben, eben in neue Formate oder neue Ideen zu stecken. Und da ist zum Beispiel dieses Best-Practice-Thema ein ganz großes, was wir zukünftig noch mehr verfolgen wollen, dass wir Geschichten des Gelingens einsammeln und erzählen wollen, weil das macht wirklich Mut, von anderen zu hören, aus der Praxis zu hören, wir haben es gemacht, es hat an manchen Stellen nicht funktioniert, aber dann war das Ergebnis und wir sind total happy damit, weil es ist etwas Positives, was daraus erwachsen ist. Und solche Geschichten wollen wir einfangen und in verschiedenen Formaten dann eben auch sichtbar machen. Etwas anderes, was wir geplant haben, ist ein BBNE-Check, den Unternehmen für sich auch eigenverantwortlich durchführen können, um mal so eine Standortbestimmung so ein bisschen zu machen. Wo stehen wir eigentlich? Weil das alleine hilft ja schon, eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, ob man überhaupt mal anfangen könnte, sollte, müsste. Und damit verbunden eben auch immer wieder Impulse reinzugeben. Wenn du jetzt gerade hier und hier stehst, versuch doch mal das aus, weil das könnte dich voranbringen.
Mhm. Ein räumlicher Fokus? Also ihr seid im Moment sehr, sehr stark im Norden Deutschlands.
Das ist ja ein Verbundprojekt und wir sind in 4 Regionen. Also wir sind in Bremerhaven, wo Tim ja auch herkommt. Wir sind in Bremen mit der Deutschen Klimastiftung, wobei wir auch bundesweit aktiv sind. Dann gibt es die Uni in Wuppertal und die Uni Paderborn und die Neue Effizienz in Wuppertal. Und jeder bleibt so auch in seinem Raum, wobei wir uns auch ein bisschen vergrößern wollen, räumlich, und schauen wollen, dass wir eben eine noch größere Zielgruppe erreichen. Aber wir sind im Prinzip mit unseren Angeboten von der Deutschen Klimastiftung in ganz Deutschland auch unterwegs. Zum einen, weil wir hinkommen, und zum anderen, weil wir viel auch online machen. Und Gott sei Dank sind ja inzwischen fast alle in der Lage, solche Online-Formate gut zu nutzen und einzubinden. Und das nutzen wir eben auch, sodass das auch von jedem, der Interesse hat und jedem, der die Offenheit mitbringt, unsere Angebote zur Verfügung stehen. Mhm.
Was steht bei euch auf der Agenda so für die nächsten Jahre, Tim?
Ich werde öfter gefragt, aber bei uns ist es so, dass sich das im Laufe der Zeit immer ergibt. Also es gibt keine feste Planung zu sagen, das machen wir jetzt. Deshalb, das Einzige, was ich sagen kann, dass wir weiter netzwerken wollen. Es gibt ein starkes Netzwerk, was wir uns in den letzten Jahren einfach aufgebaut haben. Und aus diesem Netzwerk wird sich schon wieder irgendwas was Neues ergeben. Aber jetzt zu sagen, das ist das Projekt, das wollen wir, da lassen wir uns einfach eher drauf ein und gucken dann, wie das ressourcentechnisch, wie wir das dann hinbekommen mit den Mitarbeitern, wer hat Lust drauf, wer kann sich einbringen. Als kleines Beispiel nur, wir haben jetzt unseren eigenen Honig, wir haben mit einer Schule zusammen damals und Wissenschaftler eine eigene Brotbackmischung kreiert. Jetzt überlege, ob wir noch eine Komponente da reinnehmen. Na, dann haben wir unseren Kaffeesatz getrocknet, das haben wir zu einem Studentenprojekt gemacht. Die trocknen unseren Kaffeesatz, als Dünger wird gemacht, das ist auch so ein Baustein. Und da geht es darum, dass sich viele bei uns in so kleinen Produkten wiederfinden, das hat was mit Ernährung zu tun, mit Hotellerie, das wird bei uns im Lobbyshop verkauft. Und da sind ganz viele Sachen, wo sich immer wieder was auftut. Und da wird es demnächst, so wie es im Moment aussieht, was Neues geben. Und so kommt das immer irgendwie auf. Schwerpunkt dieses Jahr für uns, weil wir ja jedes Jahr auch einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben, ist so ein bisschen nochmal das Thema soziale Nachhaltigkeit und auch Sponsoring. Wir unterstützen die Arche jetzt auch. Die bringen Social Product an den Markt und das Geld von diesem verkauften Produkt geht dann an die Arche. Und da engagieren wir uns. Also da sind immer irgendwelche Sachen dabei, ne?
Ist ein bisschen umtriebig hier manchmal. Das Gute, wenn man jetzt mal anfängt, dann fallen ja auch viele Sachen ein und dann kommt es von allen Seiten und man weiß vielleicht gar nicht, was zuerst.
Genau, da geht es um Kinderrechte, das ist auch wieder ein gutes Thema, was man wieder einbringen kann und so ergibt sich das dann immer.
Ja, sehr cool. Also was ich sowieso sagen kann, dass wir alle guten Beispiele und auch viele Sachen, die wir jetzt heute diskutiert haben, auch mal gerne noch als in die Shownotes mit verlinken, dass man sich das angucken kann. Ich denke, dieser Online-Check ist sicherlich auch ganz spannend, wenn der dann live ist. Ist der schon live? Gibt es den schon?
Nee, der wird jetzt entwickelt in der zweiten Förderphase. Was es aber im Moment schon gibt oder woran wir jetzt gerade arbeiten, was demnächst online ist, ist ein Materialheft. Das heißt, einfach mal machen, wo wir die Formate, die wir jetzt erprobt und umgesetzt haben, in der ersten Förderphase so aufbereitet haben, dass sie im Prinzip jeder bei sich im Unternehmen oder wenn er einen eigenen Lobbyraum aufbauen wollen würde, umsetzen kann. Wo auch Impulskarten drin sind, die einem ganz, ganz niedrigschwellige und praxisnahe Ideen an die Hand geben, wie man loslegen kann. Das sind Sachen, die auf jeden Fall schon online sind. Und unsere Angebote, die wir sonst so machen, also die Visionsschmiede, unsere unser weitergedacht Format mit den einzelnen Terminen, die da anstehen, das sind so Sachen, die kann man jederzeit auf unserer Website sehen und dann auch natürlich bei uns sehr gerne anfragen.
Super. Also ich sage erstmal vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Also ich glaube, was man gemerkt hat, wieder ihr brennt wirklich für das Thema, für die berufliche Bildung. Und ich hoffe, man hat es vielleicht auch gemerkt, ich versuche auch da einen kleinen Beitrag mitzuleisten und finde das enorm wichtig. Und gerade, ich kann nur sagen, die guten Beispiele, insbesondere aus der Praxis, das ist oft das, was am besten zieht, um auch andere zu motivieren. Da kannst du so viele Bücher und Abhandlungen und alles schreiben. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass man sieht, es macht jemand und es hat funktioniert. Der hat auch mal ein Problem gehabt, aber es hat doch irgendwie geklappt. Die machen weiter, die sind motiviert und es bringt was. Das sind die schönsten Geschichten und die besten Multiplikatoren für ein Projekt. Hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bin ich happy, wenn ihr den Podcast auch abonniert auf Spotify, iTunes, überall, wo man den Podcast hören kann. Schaut auch durchaus mal bei TikTok vorbei oder Instagram vorbei. Ich versuche auch gerade mit Kurzvideos den Podcast zu bewerben und natürlich empfehlt den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Kollegen und alle, die sich für die Themen interessieren. Danke, bis zum nächsten Mal.